much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood.
But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck?
Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood?
A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood.
Oh, shut up.
Wait a minute. Follow me.
Hang on a minute. Who put you in charge? And who the hell are you anyway?
I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of Casterbarus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all 6 billion people on the planet below. You got a problem with that?
No.
In that case, Halsey!
Komport Nummer 372, Drosselkomm. Los, ich zwitscher, du Drossel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 372. Komport, den ich am heutigen... Gleich sagt's was. Sag
was. It is 9:55.
Jawohl. Freitag, dem 26. April 2013 aufgenommen habe. Heute haben wir gedrosseltermaßen Tag 116. Das Intro nebenbei habe ich einmal aus Die Radio Wissen, die das wiederum aus dem Videospiel gehabt haben werden, und aus dem Doktor wer noch gleich 2007 aus der Weihnachtsfolge geklaut. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, sind nicht so sehr zwitschernde Vögel, wobei die in Teil 3 eine gewisse Drossel da irgendwie mehrfach auftaucht. Was es hier aber wieder gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia mit Vögeln, die komische Geräusche machen. Und was ihr jetzt hier konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit ein paar Fanboy-Meldungen, denen man anmerkt, dass irgendwie bei Apple nicht viel los war, außer einer WWDC-Ankündigung. Ein paar Mafia-Meldungen und dann gibt es da so einen komischen Drosselvieh-Tier. Und mehr. Paling, 11 Grad, foggiger. Boah, nieselt ein bisschen. Cool Greetings. Die 11 Grad. Windschillen wie 11, Comfort Level wie 10, weil der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h aus dem West. Sagt's hier zumindest. Und was sich letzte Woche, ich glaube noch am Freitag, geändert hat, weil am Samstag war es nämlich schon da, der Chilchen ist jetzt da für die Baustelle. Wir bauen einen Bahnhof. Nein, sowas. So. Und dann hätte ich da mal die gewohnte Fanboy-Ecke, in der sich erstmal der Siri-Speicher vom letzten Freitag versteckt, weil Apple hat da nämlich mal offengelegt, dass es, wenn man irgendwie in Siri reinquatscht, also in ein iPhone ab 4S oder den Mac oder ein iPad mit entsprechend enableden Funktionen, dann speichert es die Sprachdaten für bummelig 2 Jahre und zwar ist der Witz der, dass es irgendwie erstmal ein halbes Jahr speichert Apple die Daten inklusive irgendwie einer ID, aus der man dann letztlich die Person oder die an der Person dranhängt oder irgendwie so, und nach einem halben Jahr wird diese Personalisierung aber gelöscht, aber die Sprachdaten werden weiter gespeichert. So, und 2 Jahre danach, oder nach 2 Jahren, werden dann auch die Sprachdaten komplett entsorgt. Was effektiv heißt, dass Apple im Moment noch nicht so unheimlich viele Sprachdaten entsorgt haben dürfte, weil Siri ist ja mit dem 4S-iPhone im, lasst mich lügen, September 2011 eingeführt worden? Irgendwie so. Ist jedenfalls noch keine 2 Jahre alt. Sei denn so ein fahrbares Dingsbums-Trecker oder so. Aber ein kleiner Trecker. Here's what happens. Whenever you speak into Apple's voice-activated personal digital assistant, it ships it off to Apple's data farm for analysis. Apple generates a random number to represent the user, and it associates the voice files with that number. This number, not your Apple user ID or email address, represents you as far as Siri's back-end voice analysis is concerned. Once the voice recording is 6 months old, Apple disassociates your user number from the clip, deleting the number from the voice file, but it keeps these disassociated files for up to 18 months for testing and product improvement purposes. Oder anders ausgedrückt, ein halbes Jahr lang ist man mehr oder weniger identifizierbar und weitere anderthalb Jahre ist man dann nicht mehr so richtig identifizierbar, es sei denn, irgendjemand schafft es aus der Audiodatei eine Identifizierung hinzubiegen. So, ja. Ist immerhin mal eine Aussage von Apple. Bis dahin gab es nämlich nie irgendeine Aussage, wie lange denn was wo gespeichert werden würde. So, jetzt wäre noch die spannende Frage. Bei Google gibt es ja auch eine Suchfunktion, in die man reinquatschen kann. Unter anderem in der Google-Such-App für die i-Geräte. Speichert die irgendwas? Und wenn ja, für wie lange? No. Aber hey. So, genau das dazu. Dann am Montag hat dann iLaunch gerüchtet, dass...
Das ist eine Walze.
Das ist gar kein Trecker, das ist eine Walze. Deswegen ist die eigentlich langsam genug, dass ich von der hätte wegrennen können müssen. Und eigentlich bin ich offensichtlich nicht schnell genug, um von der wegzurennen. Also jedenfalls am Montag hat iLaunch gerüchtet, dass aus Zuliefererkreisen rausrutschen würde, das nächste iPhone würde sich verspäten, weil die Fingerabdrucksensoren da ein Problem darstellen würden. Also, supplier sources who expected mass production of the next iPhone to begin in June now believe that date may be pushed back, according to Reuters. The possible delay in producing the iPhone 5S is due to Apple's search for a coating material that doesn't interfere with a fingerprint sensor, according to a supply chain source. Also, Quelle, irgendwelche Zulieferer, die irgendwas erwartet haben, behaupten, irgendein Termin würde verschoben. So, naja, nun kenne ich mich ja jetzt nicht akut aus mit den Zulieferern von Apple. Aber, also das Ganze klingt mir so ein bisschen dünn. Na? Oder ein bisschen anders ausgedrückt, blub. Es ist genau genommen irgendwie überhaupt noch gar nichts passiert. Weil es ist nichts angekündigt, es ist uns nicht versprochen worden, dass bis irgendwann irgendwas angekündigt worden wäre. Und von daher, blub. So, nun ist der Witz der, wenn iLaunch irgendwas gerüchtet, dann haben die ein gewisses Gewicht, weil iLaunch in der Vergangenheit auch mal relativ konkrete Behauptungen fallen gelassen hat, die sich dann ein Stückchen später als wahr herausgestellt haben. Von daher, ja. So, dann 8 Millionen ist die Zahl an iPhone-Geräten, die Apple angeblich wieder zurückgeschickt hätte, weil mit denen irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Und zwar zurückgeschickt im Sinne von an die Produktionsfirmen. Mutmaßlich Foxconn. Insiders at controversial component manufacturer Foxconn are reported to have said the firm will pay a heavy price after Apple rejected a batch of between 5 and 8 million iPhones. So, das Ganze fällt dann irgendwie in die Kategorie, naja, wir haben halt sonst nichts zu berichten. Dann werfen wir uns jetzt halt auf irgendwelche Quellen, von denen wir nicht wissen, wie zuverlässig sie sind. Behaupten mal da irgendeine Aussage von wegen 8 Millionen iPhones hätte Apple zurückgeschickt. So, Gründe dafür, ja, ist irgendwas kaputt da dran. Irgendwas entspricht nicht den Standards, wie auch immer. Ja, blub. Wir haben es gerade nicht noch unspezifischer. Von daher, blub. So, und das Ganze würde dann auch irgendwie Geld kosten. Ja. So, woran man merkt, dass es keine Apple-Nachrichten gibt. Sowas macht tatsächlich die Runde. So, am Mittwoch ist dann aus Apple macOS X Mountain Lion 10.8.4 Build 12 E36 in Richtung Entwickler rausgerutscht. Blablub. So, ja, sie entwickeln weiter an dem nächsten Mini-Update. So, ich würde mal behaupten, sie dürften auch am nächsten größeren Update entwickeln. Aber davon hört man ja nichts. So. Ich meine, wenn stimmt, was irgendwie Gruber was, glaube ich, gerüchtet hatte, so von wegen, ja, es werden mal wieder Entwickler von Mac nach iOS abgezogen worden. Könnte auch sein, dass Mac-Entwicklung im Moment gerade, also wenn sie denn stattfindet, auf sehr sparsamer Spaßflamme flammt. Oder was macht Entwicklung, wenn sie flammt? Ja, wie auch immer. So, dann gab es am Dienstagabend die Quartalszahlen. Und zwar ist irgendwie der Umsatz rauf, die Gewinne runter und die Margins, die Gewinnspanne gefallen. The company sold 37.4 million iPhones, also 37,4 Millionen iPhones in diesem Quartal. Im vergangenen Jahr waren es noch 35,1, also Stückchen mehr. Außerdem 19,5 Millionen iPads, was im Jahr davor 11,8 Millionen waren. So, nun ist die Frage, iPads, das sind die großen und die kleinen zusammen in einer Zahl. Kann man die überhaupt sinnvoll vergleichen? Naja, ich meine, gut, jemand, der sich ein kleines kauft, wird sich vermutlich nicht noch ein großes dazu kaufen. Umgekehrt, vorstellbar wäre es. Ist aber alles so in der Preiskategorie, das macht man eigentlich auch nur, wenn man wirklich viel zu viel Geld hat. Piep, piep. Dann irgendwie Stückchen knapp unter 4 Millionen Macs. Verglichen mit 4 Millionen im Vorjahresquartal. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, sieht jetzt irgendwie nicht schlecht aus. So, da haben sich wieder irgendwelche Analystisten in ihre Unterwäsche geschissen. Weil, wie war das, irgendeine Zahl ist noch wieder gefallen. Oh mein Gott. Ja, und? Na, also, ja, nachdem die, zweifelsfrei müssen das die Gewinne gewesen sein, nachdem die Gewinne in den letzten Jahren ja immer weiter gestiegen sind, ich meine, irgendwie kann man auf den Trichter kommen, das lässt sich nicht unbegrenzt fortsetzen. So, von daher, ja, blub. So, plus, das andere spannende Ding, da weiß ich gar nicht, habe ich das hier reingeklebt? Ja, habe ich. Und zwar, in dem Conference Call hat Tim Cook nämlich, nahegelegt, dass Apple neue Produkte in the fall and all across 2014 haben würde. Das klingt wie eine Ankündigung, dass es keine großen Produktneuheiten vorm Herbst gäbe. Also sagen wir mal so, für Ankündigungen im Winter ist es deutlich, ist vorbei. So, Ankündigungen im Frühjahr, ja, da müssten dann ja langsam irgendwo mal Gerüchte über konkrete Termine rausrutschen. So, nun ist der Witz in der Vergangenheit gewesen, dass Termingerüchte so bummelig eine Woche bevor Apple sie öffentlich gemacht hat, erst in der Öffentlichkeit landeten. Von daher kann durchaus sein, dass sie im Mai irgendwo noch Termine verstecken wollen oder im Juni. Ja, Juni, da gibt's da was. So. Ja. So, da gab es jetzt dann auch irgendwie Leute, die dann da mal Grafiken zusammengebaut haben, so frei nach dem Motto, naja, so die, der Abstand von Produktankündigungsveranstaltungen wäre dann jetzt schon, also wenn da bis Juni nichts passieren sollte, der größte überhaupt seit Ewigkeiten. Ja, Mai, also wenn es ihr mich fragt, ich habe dann lieber, wenn da irgendwie coole Produkte angekündigt werden, wenn sie fertig sind, als wenn Produkte angekündigt werden und man dann eine Weile darauf warten muss, bis man sie irgendwie haben kann. Achso, und eine Aussage gab es von Herrn Cook auch noch, so von wegen, ja, die iMacs, da haben wir ein bisschen zu früh angekündigt, weil die konnten wir in Stückzahlen erst viel später liefern. Hätten wir die mal später angekündigt, wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Da gibt es wohl irgendwie das Problem, dass die iMacs schlicht und ergreifend nicht in den Stückzahlen verfügbar waren. Dass jeder, der einen haben wollte, dann auch einigermaßen zeitnah einen haben konnte. Ich meine, dass man das bei iPhones und iPads erlebt, das sind wir ja schon gewohnt. Na, die werden halt angekündigt, dann gibt es den großen Markteinführungstag, wo man, also wenn man irgendwie reservieren konnte, dann frühzeitig reserviert haben sollte. Und wenn man nicht reservieren konnte, dann halt mal einen Tag vor einem der Obstläden verbringt. Apropos Obstläden Berlin, nächste Woche am 3. Mai eröffnet in Berlin ein Obstladen. Aber ja, Dann hat auch Berlin einen Obstladen. Ich finde sozusagen zur Zeit für einen dritten Obstladen in Hamburg. Ich habe zwar keine Ahnung, wo in Hamburg noch ein Plätzchen wäre, wo man einen Obstladen unterbringen wollen würde, aber... So, also ja. Da gibt es jetzt also irgendwie eine Aussage, die man irgendwie interpretieren kann als rechnet mal nicht mit Produktankündigung für Herbst. So, nachdem ja letztes Jahr im Herbst, also bei dem September und bei dem Oktober-Event, das da ja letztes Jahr gab, sämtliche Produkte einmal angefasst wurden, aktualisiert wurden und sei es, dass es eben ein eher kleines Update wie das vierte Generation große iPad mit, naja, also was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem vierte und dritte Generation? Naja, der Dock-Connector und irgendwie die CPU hat ein bisschen mehr Rums. So, das ist ja keine große Änderung, das ist ja eine kleine Änderung gewesen. Von daher ist das Einzige, wo man jetzt noch argumentieren könnte, da könnte eventuell noch irgendwas jetzt vor Herbst rausfallen, irgendwie eine fünfte Generation iPad. Zu der ja inzwischen auch irgendwelche angeblichen Außenteile in der Landschaft rumgezeigt werden. Bilder von. Aber ja. So, dann 5 Zoll, genau, über die 5 Zoll Geschichte hat auch irgendwer den Herrn Koch gefragt. Und der sagte, my view continues to be that iPhone 5 has the best display in the industry. Also das Übliche, was auf so eine Frage als Antwort kommt. Naja, also er meint, das iPhone 5, das hat das beste Display überhaupt. Da gibt es kein besseres im Moment auf dem Markt. Und wir versuchen immer, das beste Display überhaupt zu erstellen. Es gibt einige Kunden, die größere Bildschirmgröße höher bewerten. Andere kümmern sich eher um Faktoren wie Auflösung, Farbqualität, White Balance, Reflectivity, Power Consumption, Compatibility of Apps, Portability. Unsere Marktbegleiter, unsere Kompetitorinnen machen da deutliche Trade-offs. Die gehen Kompromisse ein. So, wir sind nicht bereit, so eine Kompromisse einzugehen. Deswegen, solange wir Kompromisse eingehen müssen, machen wir keine größeren iPhones. Punkt. So, das ist eine Aussage, die klingt erstmal nach, es gibt keine iPhones mit größeren Displays ever. Nö, wenn man die Aussage mal aus der Nähe anguckt, es wird vielleicht iPhones mit größeren Displays geben, wenn sie denn keine Kompromisse dafür eingehen müssen. Oder wenn die Kompromisse, die sie eingehen müssen, auf jeden Fall im akzeptablen Bereich sind. Und da sagt der Koch, im Moment sieht er das nicht. We would not ship a larger display iPhone while these trade-offs exist. So, das ist mal eine Ansage. Ist aber eine Ansage, die eben irgendwie, also dass das iPhone 5 größer werden würde, das hätte ich mir ja vor einem Jahr auch nicht vorgestellt. Von daher, ja. So, und dann WWDC-Termin. Gab es am Mittwoch eine Meldung aus Applehausen. Mittwochmittag ist es mir hier begegnet. Nämlich, Apple hat angekündigt, ja, morgen um so und so viel Uhr machen wir die Anmeldung auf, dann könnt ihr euch ein Ticket shoppen, wenn ihr es schafft, in der Zeit euch ein Ticket zu shoppen. So, blub. Also dieses Mal Termin mit Ansage. Und der WWDC-Termin ist völlig überraschend gefallen auf Juni 10 bis Juni 14. Also quasi genau die Woche, die letzte Woche in der Gerüchteküche rumgestanden hat und von der wir letzte Woche noch die Behauptung hatten, da könnte eine WWDC stattfinden. Stellt sich raus, Apple findet das auch und lässt sie dann genau zu dem Zeitpunkt in Moskau und West stattfinden. So. Genau, dann ist die Ticketverkaufsgeschichte innerhalb von irgendwas in der Region irgendwo zwischen 2 und 3 Minuten abgelaufen. Dann waren die Tickets ausverkauft. Wer in der Zeit nicht vor einem Rechner gesessen hat, hatte Pech. So, da gab es aber auch irgendwie noch die Ankündigung, ja, also Videos gäbe es dann irgendwie noch während der Konferenz. Was man so interpretieren kann, dass sie irgendwie ihren Video-Workflow so weit haben, dass sie bis vielleicht auf irgendwie Stellen, die sie aus den Videos raushalten wollen, den Quark fast in Echtzeit online stellen können. Aber hey, kann man dann mit gedrosseltem DSL dann ganz doll langsam angucken. So, dann Torpan. Nämlich in Japan hat die nationale Polizeiagentur sich an ISPs gewandt und will, dass die freiwillig Tor blockieren sollen. An expert panel to the NPA, which was looking into measures to combat crimes abusing the Tor system, compiled a report stating that blocking online communications at the discretion of the site administrators will be effective in preventing such crimes. Also, in Japan sollen ISPs freiwillig Anonymisierungsdienst Tor wegzensieren. Was kann da schon schiefgehen? Keine Angst, diese Forderung wird bei uns auch nochmal in nicht gar so ferner Zukunft aufkommen. Das dauert ein bisschen, bis Brüllrich begreift, dass er das könnte. Oder dass es wollen könnte. Dann wird er es auch wollen. So, Neues von der Mafia. Da gab es erstmal den Wasserzeugmann. Bei Netzpolitik.org letzten Freitag gefunden, Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat 100.000 Euro für eine Software für digitale Wasserzeichen ausgegeben. Geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage hervor, die wir veröffentlichen. Damit sollten Inhalte der deutschen Alternative zu Google Books, der deutschen digitalen Bibliothek, vor Urheberrechtsverletzungen geschützt werden. Im Februar antwortete die Bundesregierung auf eine Frage der Linkspartei zu Lizenzeinnahmen aus urheberrechtlich geschützten Werken des Bundes. Darin stehen lustige Zahlen, wie viel Geld die Bundesbehörden durch Lizenzen einnehmen. Ebenfalls berichtete die Regierung erstmals, für 100.000 Euro eine Software zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen entwickeln zu lassen. Dazu hat die Linksfraktion dann mit einer neuen kleinen Anfrage einfach mal nachgehakt. Auftraggeber für diese Software ist demnach der Staatsminister für Kultur, Medien, Blödfug, Bullshit und Ungehirn, Bernd Neumann. Die Entwicklung der Software erfolgte durch das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, SIT, die mit Sittmark Image bereits eine solche Software hat und damit digitale Mediendaten gegen Piraten schützt. Die neue Entwicklung, es ist wohl nur eine Implementierung von Sittmark Image, war notwendig, weil es laut Bundesregierung keine handelsübliche Software für diesen Zweck gibt. Die Programmierung der Software ist bereits abgeschlossen. Derzeit wird sie in der deutschen digitalen Bibliothek implementiert, die seit Ende November im Beta-Betrieb online ist. Die Frage nach dem Funktionsumfang der Software beantwortet die Bundesregierung nur ausweichend. Der Einsatz von Wasserzeichen kann dazu beitragen, eine missbräuchliche Verwendung von Digitalisaten zu verhindern. Bla bla bla, Budget. Wofür setzt ihr die Software ein? Mit einem Wasserhahn kann man Wasser gewinnen. Frage nicht verstanden? Der Kulturstaatsminister gibt also mal eben 100.000 Euro aus, um die Werke in der deutschen digitalen Bibliothek mit unsichtbaren Wasserzeichen zu versehen. Immerhin scheint man einzusehen, dass sichtbare Wasserzeichen die eigentlichen Inhalte verhunzen und abgeschafft gehören. Doch statt komplett auf Wasserzeichen zu verzichten, sollen jetzt unsichtbare Wasserzeichen entwickelt werden. Wer Inhalte wirklich extrahieren und unerlaubt weiterverwenden will, wird auch diese Wasserzeichen entfernen können, damit ist die Software nicht viel mehr als eine eher teure Beruhigungspille. Mit dieser Aktion wird erneut das Internetverständnis von unserem Kulturstaatsminister verdeutlicht. Der Herr Kulturstaatsvollidiot hat kein Verständnis von irgendetwas. Das Einzige, was der Mann versteht, ist, wenn Mafia-Pfeifen bei ihm auftauchen, einen Geldkoffer dabei haben und den versehentlich beim Rausgehen vergessen. Hust. Aber hey, Abgeordnetenbestechung zu bestrafen geht ja nicht, weil... Ja. So, dann ViaTube. Der New Yorker Bezirksrichter Louis L. Stanton hat mich die Klage des US-Medienriesen Viacom gegen YouTube wegen Copyright-Verletzung erneut abgewiesen, schreibt der heiße Ticker am letzten Freitag. Im Juni 2010 hatte er dieselbe Milliardenklage schon einmal abgewiesen. Im April vorigen Jahres schickte ein Berufungsgericht den Fall jedoch nach zurück, um bestimmte Fragen tiefer prüfen zu lassen. Viacom konnte nach Ansicht des Gerichts jedoch erneut keine handfesten Beweise gegen YouTube vorlegen. Da war auch irgendwie so eine Übung drin, dass Viacom versucht hat, die Beweislast umzukehren. So frei nach dem Motto, ja, ihr müsst doch gewusst haben, dass... Sorry Leute, euch ist beim letzten Mal schon nicht gelungen, das irgendwie beweisfest darlegen zu können. So, es ist euch übrigens erneut nicht gelungen, irgendetwas zu beweisen. Erstens sollte klargestellt werden, ob YouTube konkret wusste, welche der knapp 69.000 Videos gegen Viacoms Urheberrechte verstieß. Der Medienkonzern erklärte aufgrund der großen Menge der Videos nicht in der Lage zu sein, bestimmte Fälle zu nennen. Stattdessen soll doch YouTube einfach mal beweisen, welche Videos denn nicht die Urheberrechte von Viacom. Sag mal, geht's euch irgendwie zu gut? Na, das ist der Beweislastumkehrversuch. YouTube soll überweisen, von welchen Videos es nicht gewusst habe, dass sie Rechte verletzen würden. Viacoms Argument, dass der Umfang des Materials und das Fehlen von vorgelegten Beweisen einer Jury erlauben würde, YouTube den Schutz des DMCA zu entziehen, ist extravagant, drückt der Richter seine Ablehnung in dieser Herangehensweise aus. Zudem habe Viacom selbst bewiesen, dass YouTube die DMCA-Vorschriften befolge. Viacom hatte 2007 etwa 100.000 Videos als rechtsverletzend gemeldet. YouTube habe sie allesamt am nächsten Werktag gesperrt. Zweitens ging es um die Frage, ob YouTube bei bestimmten Videos bewusst weggeschaut habe. Doch auch dazu konnten die Kläger keine konkreten Beweise liefern. Drittens war zu prüfen, ob YouTube so viel Kontrolle über die Filmchen und ihre Inhalte ausgeübt habe, dass der Schutz des DMCA weggefallen wäre. Der Richter erwähnt in seinen Ausführungen mehrere Präzedenzfälle und kommt zu dem Ergebnis, dass YouTube sich nur pornografische Darstellungen und Bilder mit Leichen verbiete, sonst aber keine inhaltlichen Vorgaben mache. Das sei keine Kontrolle im Sinne des DMCA. Oder anders ausgedrückt, sieht nicht danach aus, als könnte die Viacom-Mafia irgendwie YouTube, die ja damals noch gar nicht zu Google gehörten, irgendwie gegen den Karren pissen. Ja, aber schön, dass es da auch mal wieder einen Richter beschäftigt hat. So, dann gibt's Mafak. Deutsche Musiker wollten am Mittwoch in Berlin gegen die illegale Verbreitung von Musik im Internet und einer Aufweichung des Urheberrechts demonstrieren. Das Urheberrecht wird übrigens so aufgeweicht, dass, die Tonträgerrechte gerade mal eben von 50 Jahre nach dem Tod auf 70 Jahre nach dem Tod verlängert wurden. Also irgendwelche Rechte wurden gerade mal wieder lustig verlängert, hat der Bundestag beschlossen. Weil es kann doch nicht sein, dass Menschen nach ihrem Tod nur 50 Jahre lang ihre Nachkommen versorgen können. Wann kommt eigentlich irgendwie die Regelung, dass jede Zeile Programmcode, die ich geschrieben habe, noch 1 Milliarde Jahre nach meinem Ableben jemanden mit Geld versorgen können soll? Wie nein? Anlass für die Aktion ist die erste Beratung des Rechtsausschusses des Bundestages über das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Das ist die Geschichte mit dem Streitwert bei Abmahnungen wegen einfacher Urheberrechtsverletzungen, die auf pauschal 1.000 Euro gesetzt werden sollen, was dann zu Anwaltskosten in Höhe von, 155,30 Euro führen würde. So, und da gibt es jetzt also irgendwelche Musiker, Anführungszeichen, Künstler, Anführungszeichen, die etwas dagegen haben, wenn unseriösen Anwälten bei Abmahnungen eine Kostenbremse eingeworfen wird. Ich interpretiere mal frei, die Damen und Herren Künstler haben irgendwie ein Interesse an unseriösen Abmahnungen. Die Damen und Herren Künstler sind also selber in der Abmahnmafia oder werden von der Abmahnmafia bezahlt. Schön, dass sie uns das so deutlich machen. Es hätte sonst eventuell noch nicht offensichtlich sein können. Aber schön, dass sie es so offensichtlich machen. Falls das Gesetz in dieser Form beschlossen wird, werde das Urheberrecht entwertet, befürchteten die Musiker. Die Musiker und ihre Partner, die sich gegen den Missbrauch ihrer Musik wehren, werden vom Gesetzgeber als unseriös bezeichnet. Uns wird jede Verteidigungsmöglichkeit genommen, weil sie praktisch nicht mehr finanzierbar ist. Ernsthaft? Es ist nicht mehr finanzierbar, wenn erste Abmahnung im einfachen Fall nur 155 Geld in die Anwaltskasse spülen darf. Weil so ein Serienbrief von so einem Anwalt, der kostet ja 10 Trilliarden Geldeinheiten. Der ist ja ein Kunstwerk. Und warum meinen jetzt irgendwelche Musiker sich da künstlich aufregen zumindest? Na, also es liegt der Verdacht nahe, dass die Pfeifen, die sich da äußern, bezahlt werden für unseriöse Abmahnungen, die in ihrem Namen getätigt werden. Ja, beziehungsweise jetzt möge man mal beweisen, dass da kein Zusammenhang besteht. Viel Spaß beim Versuch. MusikerInnen und Musiker sind auf ein starkes Urheberrecht und seine verlässliche Durchsetzung angewiesen, sagte Dirk Wilberg, Sprecher der Musikerinitiative Don't Fuck With Music. Nein, also bei Musikficken ist also böse. Ja, das Kind muss dann ja, also wenn da ein Kind entstehen sollte, dann muss das ja auch Tantiemen an die Künstler zahlen, die bei nein? Hier sind Mitglieder der Initiative, sind unter anderem Annette Herrmann, Thomas Siebert, Carol von Rautenkranz, Gregor Schenk und Kai-Uwe Kolkhorst. Der Musiker Sven Aufregener von Element of Crime hat auf der Fahrzeugbogenseite der Initiative sein Gefallen bekundet. Sven Aufregener, auch bekannt als Herr Aufregener halt, ne? Wie war das letztes Jahr? Als er da irgendwie verbal explodiert ist. Die Initiative bittet die Musikfans um Verständnis für ihre Position. Es kostet viel Geld und Zeit, Musik zu schreiben, zu produzieren und aufzunehmen. Währenddessen hätten Musiker kein Einkommen durch Jobs oder Konzerte. Politiker sollen nach Meinung der Musiker-Dateihoster und viele Scharer in die Pflicht nehmen. Wer von Musikkopieren finanziell profitiere, müsse die Musiker und ihre Partner am Gewinn beteiligen. Naja, da gab es jetzt ja gerade die, was war es, VG-Wort? Na, also eine eurer Verwertungsgesellschaften, die dabei erwischt wurde, dass sie Geld an Verleger bezahlt hat, obwohl also mindestens in dem einen konkreten Fall es überhaupt gar keinen Geldanspruch für irgendeinen Verleger gegeben hat, weil der Künstler da die Werke, die Rechte an seinem Werk nicht über einen Verlag wahrgenommen hat. Kein Verlag also irgendwelche Verwertungsrechte verfolgen konnte. Na, also, sehr geehrte Damen und Herren, Anführungszeichen Künstler, Anführungszeichen. Wenn Sie mit unseriösen Abmahnungen in einen Topf geworfen werden wollen, machen Sie so weiter. Wenn Sie weiter unseriöse Scheiße von sich geben wollen, machen Sie so weiter. Sie sind auf einem guten Weg, in der völligen Belanglosigkeit zu versinken. Sie hofft auch auf weitere Unterzeichner, dazu erklärte Wilberg. Bisher scheuen die Künstler davor zurück, öffentlich für ihre Rechte einzutreten, aus Angst, sie könnten als Unkohl gelten. Das ist aber der falsche Weg, denn die illegale Verbreitung von Musik schadet der Musik und den Musikern. Dagegen müssen wir uns wehren. Also erstens, dieses, wenn Musik kopiert wird, dann schadet das der Musik, ist eine unbewiesene Behauptung. Es gibt genügend Studien, die das Gegenteil inzwischen herausgefunden haben. Und es gibt irgendwie nicht genügend Studien, die beweisen würden, dass eine solche Aussage irgendetwas mit einer Realität zu tun hätte. Also ich meine, das Einzige, was es da an Studien gibt, die sowas behauptet, sind Studien, die von der Content-Mafia finanziert wurden. So ein Zufall. Na, oder anders ausgedrückt, geht weg. So, dann Gezeiter, der neue Rundfunkbeitrag kann so nichts weiter oben werden. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof wies nämlich einen Eilantrag des Passauer Juristen Ermanno Goya zurück. Dieser will das neue Finanzierungsmodell von ARD und ZDF kippen, weil es den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung verletze. Goya hatte beantragt, den Datenabgleich zur Erfassung der Beitragsschuldner vorerst, und ich betone vorerst, auszusetzen. Seit Jahresanfang ist jeder Haushalt zur Zahlung des Rundfunkbeitrags verpflichtet, egal ob und wie viele Empfangsgeräte dort stehen. Und auch unabhängig von der Drossel. Wie auch immer so eine Drossel klingt. Aber ja. So, dann gab es eine Google-Strafe, weil hier der Landesdatenschutz-Kasper hat jetzt an Google eine Strafe auferlegt für die WLAN-Mitschnitte, die im Dunstkreis von Street View passiert sind und angeblich nicht beabsichtigt gewesen sein sollen. Und zwar hat der Landesdatenkasper gegen Google ein Bußgeld von 145.000 Euro verhängt. Geht aus einer Mitteilung hervor. Google hatte in den Jahren 2008 bis 2010 nicht nur Straßen und Häuser für seine Kartendienste fotografiert, sondern auch die Funknetze erfasst. Dabei waren die Fahrzeuge auch, hatten die Fahrzeuge auch Inhaltsdaten unverschlüsselter Netze aufgezeichnet. So, oder anders ausgedrückt, Google greift mal kurz in die Portokasse, holt da einen 145.000 Euro Schein raus und drückt dem Datenkasper den in die Hand und lacht sich ein. Das ist jetzt eine Strafe, also mal eins davon abgesehen, wenn es denn wirklich nicht beabsichtigt war, worauf ja einiges hindeutet, dann, reicht. Aber so eine richtig doll schlimme, schmerzende Strafe ist das jetzt auch irgendwie nicht. Mal eins davon abgesehen, also Street View in Deutschland wird Google wahrscheinlich deutlich mehr gekostet haben, als es irgendwem gebracht hat. Na, diese ganze Verblur-Scheiße. Aber ey. So, dann die Drossel oder Drosselcom oder wie auch immer. Also am Montag hat dann jedenfalls das Staatsunternehmen -T-Elecom, -T-Elecom, verkündet, Dass sie künftig für alle Breitbandanschlüsse im Festnetz eine Volumendrossel einführt, nachdem diese Information vorab durchgesickert war. Ja, also vor ein paar Wochen noch bei den Fanboys zuerst vermeldet, von denen ausführlich breit gelatscht, dann in diversen anderen Podcasts aufgenommen und funktional für kaputt erklärt. Mobile Max, was war es, Folge 106? Kann man sich anhören oder den entsprechenden Song zum Podcast jetzt auch bei iTunes herniederladen, käuflich erwerben und dann herniederladen. Und stellt sich raus, die Gerüchte stimmen. Telekom hat jetzt ganz offiziell das verkündet, was jeder schon wissen konnte. Nachdem das sehr spezifische, nein, das gilt ja noch gar nicht, Dementi von der ersten Meldung mir ja schon akut aufgefallen war, fällt das jetzt in die Kategorie, ja, das war jetzt für ungefähr niemanden mehr überraschend. Ab 2. Mai umfasst also die Leistungsbeschreibung bei allen Festnetz-Neuverträgen eine bandbreite Drossel, abhängig vom Transfervolumen. Bestandskunden sind davon vorerst, und ich betone vorerst, nicht betroffen. Und Telekom hat dann auch noch verkündet, ja, also bis vor 2016 werde man das technisch aber nicht realisieren können. Witz an der ganzen Geschichte ist, sie lassen sich also gehörig Zeit. Sie führen es jetzt ein für zukünftige Verträge. Dazu fällt mir allerdings so siebenteils ein, ja, war das nicht dieselbe Telekom, die bis, was war es, 2016 vielleicht sogar, die Telefonie komplett abschaffen will und alles auf Voice-over-IP umstellen? Oder anders ausgedrückt, Telekom wird sowieso Verträge von seiner Seite aus kündigen. Ja, also Bestandskunden sind nicht betroffen, Sternchen, wenn sie denn jetzt schon einen Voice-over-IP-Anschluss haben. Wenn sie jetzt noch keinen Voice-over-IP-Anschluss haben, werden sie demnächst eh gekündigt, um auf einen Voice-over-IP-Anschluss umgestellt zu werden, dass sie bei der Gelegenheit dann die neue Drossel abbekommen. Hoch. So, und zwar ist der Witz der, dass beim 16 Megabit DSL man also nach der gigantischen Anzahl von 75 Gigabyte Datenübertragung ab- und Downstream gesummiert, dann Daten nur noch in dreifacher ISDN-Geschwindigkeit, wobei ISDN 2B-Kanäle meint, von 384 Kilobit pro Sekunde den Daten beim Hereintropfen zugucken kann. Inwiefern das zu einem wir müssen aber alles ins Internet machen und Cloud etc. pp. Passt, können wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal irgendwie jemand erklären. Na, gut, dass irgendwie Telekoms TV-Angebot Entertain nicht in die Bandbreitenmessung reinzählt, das kann man ja noch argumentieren mit, naja, das kommt nur über IP rein. Genauso wie Telefonie über IP auch nicht in die Internetdrosselung reinzählt, weil die ja nie übers Internet laufen, sondern die gehen quasi nur über IP raus und werden dann irgendwo in der Kiste draußen vor der Tür schon separiert. Aber wenn sich abzeichnet, was ja im Moment sich schon im Mobilfunk manifestierte, dass man nämlich einen Spotify-Tarif haben kann und dann Spotify-Datenvolumen nicht in das monatliche Datenvolumen reingezählt wird, dann haben wir einen lockerflockigen Verstoß gegen die Netzneutralität. Dann werden nämlich Bits über das Internet unterschiedlich behandelt, je nachdem, von wem sie kommen, beziehungsweise was da drin ist. Und das ist dann der Punkt, wo man dann der Telekom halt schwungvoll ans Knie pinkeln kann. Was jetzt gerade die Regierung auch versucht, aber nur über die Netzneutralitätsschiene. Man könnte auch einfach mal darauf hinweisen, dass die Kabel, die die Telekom ja benutzt und die sie jetzt argumentiert, das wäre ja so teuer, da überall Glasfaser hinzulegen. Die Kabel, die die Telekom bisher benutzt, stammen noch aus Zeiten, als das Staatsunternehmen Deutsche Bundespost, aus der eine gewisse Deutsche Post AG und eine gewisse Deutsche Telekom AG hervorgegangen sind, im Staatsbesitz war. Diese Kabel sind also bezahlt von den Steuerzahlern. Die hat die Deutsche Telekom AG ohne Bezahlung der gigantischen Summe, die die Kabel eigentlich auf dem freien Markt hätten kosten müssen, bekommen. Und jetzt meint sie, die Hand dafür aufhalten zu müssen, weil sie halt keine neuen Kabel verlegen will. Plus die Argumentation, Bandbreite würde Geld kosten, ist zwar formal richtig, aber Bandbreite kostet, was waren es, pro Gigabyte 0,2 Cent? Na, das ist gar nichts. Das sind 75 Gigabyte, also sagen wir mal so, nicht sehr teuer, ne? Kommt man irgendwie selber drauf. So, na, jetzt, wie war das, was ist doch gleich irgendwie der billigste DSL-Tarif, den man da kriegen kann? Also da zahlt man mehr. So, plus Wenn Sie jetzt argumentieren mit, ja, aber wenn wir irgendwo Infrastruktur hinlegen, das ist so teuer. Die Infrastruktur, die kostet aber Geld, unabhängig davon, wie viele Bits, Bytes und was nicht alles darüber gehen. Na, weil das Teure an der Infrastruktur sind die Hardwarekisten, die man irgendwo hinstellt. Irgendwelche Kisten, die in irgendwelchen Schränken an den Straßen rumstehen, die kosten Geld bei der Anschaffung. So, gegebenenfalls irgendwie über Abschreibungszeitraum abgeschrieben. Aber die kosten das Geld einmalig. Die kosten das Geld auch, wenn da nie ein einziges Bit durchfließt. Die kosten das Geld aber genauso, wenn da ganz viele Bits die ganze Zeit durchfließen. Na, das Einzige, was dann irgendwie eine Knappigkeit teurer ist, ist, es soll irgendwo Kisten geben, die mehr Strom verbrauchen, wenn die mehr Last drauf haben. Oh mein Gott. Ja, dann rechnen wir doch mal real, was sind denn die Stromkosten? Was zahlt ihr denn für euren Strom? Na, spätestens, wenn ihr die Zahlen auf den Tisch legt, wird es lächerlich. Na, oder anders ausgedrückt, nein. Plus, wo es auch überhaupt keinen Sinn macht, ist zu sagen, naja, so am Monatsanfang, wenn alle Verträge ihre Bandweitendrossel einmal abgeschaltet haben, weil es ne, ist ja ein neuer Monat, jetzt hat jeder erstmal mindestens 5 Gigabyte, die er transferieren kann. Also am Monatsanfang kostet das alles nichts und da sind die Systeme alle nicht überlastet. Es leuchtet mir jetzt irgendwie nicht ein, warum am Monatsanfang die Systeme nicht überlastet sein sollen. Und zwar irgendwie an jedem Monatsanfang. Also genau genommen, wenn die Systeme doch alle überlastet wären, wo man auch begründet der Meinung sein darf, dass dieselbe Telekom höchst öffentlich verkündet hat, nein, da gäbe es keine Überlast. Irgendwie auf den Backbone-Systemen, da gab es nämlich gerade, ja, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber es gab kürzlich mal eine Enquete-Kommission zum Internet. Und da hat Frau Kurz als Sachverständige, die daran teilgenommen hat, an dieser Enquete-Kommission auch berichtet. Ja, sie haben dann auch mal die Telekom gefragt, wie sieht denn das aus mit der Belastung eurer Backend-Systeme? Habt ihr da ein Lastproblem? Antwort Telekom, nein. Warum sollte jetzt plötzlich kurz nach Abschluss der Enquete-Kommission ein Lastproblem auf den Backend-Systemen auftauchen? Auf den Backbones? Leuchtet nicht ein. Na, also die Begründung, die sie hinschieben, ist Blödfug. Und dann den ganzen Quatsch als Flatrate verkaufen, fällt dann in die Kategorie noch dreister habt ihr es gerade nicht, ne? Weil also, ja, ihr erhöht die Kosten nicht, ihr dreht das Internet einfach nur auf tropflahmarschig. Ja, es gibt in den VDSL-Verträgen bereits jetzt eine Klausel, dass nach einer Bandbreitennutzung von so und so viel, ich weiß gar nicht, ob das so und so viel irgendwo definiert ist, auf 6 Megabit runtergedreht werden darf. Ja, 6 Megabit sind aber verglichen mit 384 Kilobit doch immer noch ein deutlich nutzbareres Internet. Ja, oder anders ausgedrückt, die Telekom macht sich lächerlich, macht das, was sich halt schon abgezeichnet hatte, nämlich ein funktional kaputtes Internet und will dafür dann aber auch noch Geld. Ja, also ist jetzt nicht so, als würden die Anschlüsse plötzlich billiger. Also mit Sicherheit nicht. Ja, und man hätte das Ganze auch nochmal irgendwie, hatte Holgi was, glaube ich. Ja, also man könnte das Ganze auch noch besser argumentieren, indem man nämlich sagt, ja, hier 75 Gigabyte zum Preis von so und so viel. Christa. So, also halt nach dem Datenvolumen und nicht nach der Verbindungsgeschwindigkeit, mit der Anschluss grundsätzlich technisch läuft, weil das macht ja dann überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn ich quasi nur noch die Bandbreite bezahle, da hat die Terrorcom ja ein eigenes Interesse daran, die Bandbreitenverfügbarkeit hochzudrehen. Jeden auf VDSL hochzurüsten und zu sagen, ja, hier gibt es die verschiedenen Tarifstufen. Hier kannst du dir einen 75-Gigabyte-Tarif für 15 Euro kaufen. Hier kannst du dir einen 400-Gigabyte-Tarif für, keine Ahnung, 100 Euro im Monat kaufen. So kannst du dir aussuchen. Na, alles, was du jetzt hast, ist, du hast halt irgendeine Technik. Und davon hängt dann ab, wie viel Datentransfer du machen darfst, bevor die Telekom dann den Vogel aus dem Schrank holt. Däh. So, genau, da gab es die Regierung, die da auch nochmal rumgeblökt hat. Auch bei der BIMBITS-Regierung ist nämlich die Drossel auf Kritik gestoßen. Wirtschaftsminister Rücktritt L. Rösler hat einen Papierbrief an Konzernchef Obermann geschrieben, es gebe Klärungsbedarf. Die Wettbewerbsbehörden würden sorgfältig verfolgen, ob eigene Dienste der Telekom und fremde Dienste unterschiedlich behandelt würden. Grundsätzlich nein.
Komm, Pippi. Mann.
Na, spannend wird es halt bei sowas wie Spotify oder irgendein anderer Musikstreamingdienst. Das ist der Punkt, an dem man dann mal aufmerksam zugucken darf. Ja, plus, was dann auch Udo Vetter noch anmerkte, im Moment mit den komplett unabhängig von der Nutzung zu bezahlenden Anschlüssen, also der echten TM-Flatrate, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendetwas für die Abrechnung zu speichern. Wenn das übertragene Datenvolumen plötzlich in der Abrechnung letztlich zwar nicht für den Preis, aber inhaltlich dann doch relevant sein könnte, könnte das als Begründung durchgehen, um verdachtsunabhängig Verbindungsdaten wieder vorrats speichern zu können. Ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie, aber es fällt mir jetzt auch nicht ein, inwiefern man das irgendwie als, na, das kann aber nicht sein, wegschieben könnte. Von daher, ja, möglich. So, und dann gab es vom CERN auch noch ein Ergebnis vom LHCb-Team. Die haben nämlich es geschafft, die Materie-Antimaterie-Asymmetrie nun auch anhand des Zerfalls von B0S-Mesonen nachzuweisen. Und zwar ist irgendwie der Witz, es gibt also irgendwelche Teilchen, die beim Zerfall dazu tendieren, eher in Richtung Materie zu zerfallen, als in Richtung Antimaterie, Materie oder Antimaterie. So. Damit gibt es dann da eine Ungenauigkeit, eine Bevorzugung von Materie gegenüber Antimaterie, was eventuell unter Umständen als Erklärung schon reichen könnte, wie es dann eigentlich kommt, dass wir heutzutage Materie ganz viel sehen und Antimaterie keine sehen. Dass wir überhaupt irgendwas sehen, weil wenn Materie und Antimaterie immer in gleicher Anzahl entstanden wären, dann hätten die Teilchen sich ja relativ schnell wieder treffen und in einen lustigen Lichtblitz verwandeln können. So, dann wären wir jetzt aber nicht hier. Von daher, irgendwo muss es mal einen Punkt gegeben haben, wo aus irgendeinem Grunde mehr Materie entstanden ist als Antimaterie. Und da gibt es also jetzt die Asymmetrie, die das möglicherweise erklären könnte. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich diese Woche mal wieder mein herzallerliebster Lieblingsschulchor PS22 aus Staten Island, New York versteckt. Hier mit dem Titel Up, Up, Up vom 13.10.2011. 2 Minuten 44 ist das so lang. Und hinten dran lege ich Carrie Underwood mit So Small. 4 Minuten 49 ist der Titel lang und es kann sein, dass er Spuren von einer Botschaft enthält. Wenn euch das aber noch nicht reicht, gibt es Instructions for a Bad Day von Shane Koichan. 5 Minuten 26 lang. Ja, so. Das kriegt ihr dann alles auf und in die Ohren. Hab ich vor Monaten hier schon hingepackt. Übrigens, ich bin gerade in Sachen Chormusikvorplanung genau ein Jahr in der Zukunft. Da ist diese Woche ein Slot vergeben worden. Aber ja. So, und dann wünsche ich mir Feedback. Und zwar dürft ihr entweder ein Mikrofon an einen Lautsprecher halten, das aber nicht aufzeichnen, weil das will ich nicht hören, oder mir eine Reaktion per elektronischer Post, sogenannter E-Mail, zusenden an kombiblog@gmail.com, per Tweet oder app.net Botschaft an @compot oder per Kommentar ins kombiblog.de unter den Eintrag zu Compot 372 Teil 3. Und dann drohe ich damit, dass ich ja jetzt nächste Woche keine Schulung habe und selbst wenn ich Schulung hätte, wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte, weil freitags, da hat der Schulungsfritze kein Problem mit, wenn ich nicht da bin. Dann, genau, wünsche ich euch also viel Spaß mit PS22 und den zwei Titeln und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, ja.
won American Idol. All right, guys, not that you need, you know, any reassurance from the PS22 music teacher, but
no,
I'll give it to you.
You know what? I wish I had had a music teacher like you, so.
Thank you. Thank you.
I don't even know what to say. You guys do it better than I do it.
Not quite, but... Why is that?
Because my parents have been going through a lot lately.
And so that helped you get through it. Sometimes music is the best way to help yourself get through those tough times. You know? Give her a hug. Give her, go get a hug from Gary. And you know what? Again, and I think... No, they love each other. We're a family, Gary. We're a family. And what I gotta say... What I gotta say about these guys, and again, not all kids your age can do what you're doing. You put that pain into your music and you make it something beautiful, number one, and it also helps get out the pain. I mean, I think you'll attest to that, like writing music, singing music helps you get that pain out, and it's, there's nothing wrong with showing emotion.
Not at all. I've done it, and I've let down those walls, and I've opened up and felt the song.
You grew as a performer by showing the emotion, and that's one thing that I think these guys have taught the world, is that like you don't there's no age limit to that. You can be 10 years old and you can put your pain out there, and you could, you know, and it's okay. You know, I think it takes a brave person to kind of put their pain out there, and you know, you just showed yourself as a very brave person, and I'm very proud of you.
There will be bad days. Be calm. Loosen your grip, opening each palm slowly now. Let go. Be confident. Know that now is only a moment, and that if today is as bad as it gets, understand that by tomorrow, today will have ended. Be gracious. Accept each extended hand offered to pull you back from the somewhere you cannot escape. Be diligent. Scrape the gray sky clean. Realize every dark cloud is a smokescreen meant to blind us from the truth. And the truth is, whether we see them or not, the sun and moon are still there, and always there is light. Be forthright, despite your instinct to say, it's all right, I'm okay. Be honest. Say how you feel without fear or guilt, without remorse or complexity. Be lucid in your explanation, be sterling in your repose. If you think for one second no one knows what you've been going through, be accepting of the fact that you are wrong, that the long-drawn and heavy breaths of despair have at times been felt by everyone, that pain is part of the human condition, and that alone makes you a legion. We hungry underdogs, we risers with dawn, we dismissers of odds, we pressers of on. We will station ourselves to the calm, we will hold ourselves to the steady. Be ready, player one. Life is gonna come at you armed with hard times and tough choices. Your voice is your weapon, your thoughts ammunition. There are no free extra men. Be aware that in the instant now passes, it exists now as then. So be a mirror, reflecting yourself back and remembering the times when you thought all of this was too hard and that you would never make it through. Remember the times you could have pressed quit, but you hit continue. Be forgiving. Living with the burden of anger is not living. Giving your focus to wrath will leave your entire self absent of what you need. Love and hate are beasts, and the one that grows is the one you feed. Be persistent. Be the weed growing through the cracks in the cement. Beautiful. Because it doesn't know it's not supposed to grow there. Be resolute. Declare what you accept is true in a way that envisions the resolve with which you accept it. If you are having a good day, be considerate. A simple smile could be the first aid kit that someone has been looking for. If you believe with absolute honesty that you're doing everything you can, do more. There will be better. bad days. Times when the world weighs on you for so long it leaves you looking for an easy way out. There will be moments when the drought of joy seems unending. Instances spent pretending that everything's all right when it so clearly is not. Check your blind spot. See that love is still there. Be patient. Every nightmare has a beginning, but every bad day has an end. Ignore what others have called you. I'm calling you friend. Make us comprehend the urgency of your crisis. Silence left to its own devices breeds silence. So speak and be heard. One word after the next. Express yourself and put your life into context. You find that no one is listening. Be loud. Make noise. Stand in poise and be open. Hope in these situations is not enough, and you will need someone to lean on. Like the event that you have no one. Look again. Everyone is blessed with the ability to listen. The deaf will hear you with their eyes. The blind will see you with their hands. Let your heart fill their newsstands. Let them read all about it. Admit to the bad days, the impossible nights. Listen to the insights of those who have been there but have come back. They'll tell you. You can stack misery. You can despair, you can even wear your sorrow. But come tomorrow, you must change your clothes. Everyone knows pain. We are not meant to carry it forever. We were never meant to hold it so closely. So be certain in the belief that what pain belongs to now will belong soon to then. That when someone asks you, how was your day? Realize that for some of us, it's the only way we know how to say, calm. Loosen your grip, opening each palm slowly now. Let go.